Der Radio 1 und Freitagssalon. Live aus dem Literaturhaus Berlin. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind als Hörerinnen und Hörer von Radio 1. Für die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause haben wir uns das schwierigste Thema von allen herausgesucht, nämlich Deutschland und Israel. Ich verspreche Ihnen, komplizierter wird es danach nicht mehr. Wir nähern uns dem Thema über einen einzelnen Begriff, nur ein einziges Wort. Dieses Wort hat in dem Zusammenhang, um den es uns hier geht, seine Bedeutung bekommen in einer Rede von Angela Merkel im Januar 2008 in Jerusalem. Und dieses Wort lautet Staatsräson. Merkel hat damals gesagt, ich zitiere, jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschland ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben. Jetzt ist das ein überraschender und ungewöhnlicher und auch selten gebrauchter Begriff Staatsräson. Wer hier im Saal oder bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa, wüsste gleich, was das eigentlich heißt. Und das ist ja schon mal ganz bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie wichtig Ort und Anlass der Rede waren. Ja, eine deutsche Bundeskanzlerin redet in der Knesset zum 60. Jahrestag der israelischen Staatsgründung und benutzt ein Wort, von dem kaum jemand weiß, was es heißt. Jedenfalls war das Wort damit in der Welt. Dort führte es ein mehr oder weniger stilles Dasein. Bis zum 7. Oktober 2023, dem Tag des Überfalls der Hamas auf den Süden Israels und dem daraus resultierenden Krieg im Gazastreifen. Seither ist dauernd die Rede von der israelischen Sicherheit als deutscher Staatsräson. Allerjüngstes Beispiel einer Aussage des israelischen Botschafters in der Bundesrepublik, Ron Prosor, der in der vergangenen Woche gesagt hat, das ist sozusagen das aktuellste Zitat, ja, zu dem Terminus, jetzt steht die Staatsräson auf dem Prüfstand ohne Wenn und Aber. Dieser Aussage des Botschafters waren drei Ereignisse in kurzer Folge vorausgegangen, die ich noch kurz rekapituliere. Das war wenige Tage her, aber trotzdem, ja. Irland, Norwegen, Spanien hatten Palästina als Staat anerkannt. Erstens, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hat Haftbefehl gegen Premier von Israel und seinen Verteidigungsminister beantragt. Und der Internationale Gerichtshof, auch Den Haag, ja, gleicher Ort, ähnlicher Name, ganz andere Institution, hat den sofortigen Stopp der Rafah-Offensive verlangt. Was die Worte des israelischen Botschafters nahelegten, ist also, Deutschland muss sich entscheiden zwischen der israelischen Staatsräson und dem internationalen Recht. So, wie es dazu kommen konnte, darüber rede ich mit dem Politikwissenschaftler Daniel Marwetzki. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Von Ihnen ist nämlich gerade ein Buch erschienen, Absolution Israel und die deutsche Staatsräson. Das ist die erweiterte und aktualisierte deutsche Übersetzung Ihres zuerst in England erschienenen Buches, die wiederum die Grundlage Ihrer Dissertation bildete. Und ich stelle Sie mal kurz vor, Sie wurden 87 in Bremen geboren. Sie haben nach dem Studium den Nahen Osten bereist. Sie waren in einem Kibbutz in Galiläa. Sie haben in einem Flüchtlingslager in Bethlehem gearbeitet und waren auch für die Ebert-Stiftung in Ost-Jerusalem. Das heißt, Sie kennen das Terrain, Sie kennen den Konflikt. Sie haben in London promoviert und Sie sind zurzeit Honorardozent in Hongkong. Deshalb freue ich mich besonders, dass Sie hier sind, weil Sie vermutlich im Moment der kompetenteste Gesprächspartner zu diesem Thema sind. Also Herr Marwetzki, was bedeutet eigentlich Staatsräson?
Sehr gute Eingangsfrage, vielen Dank. Ich würde mit Ihnen wetten, wenn hier irgendein Politiker aus dem Bundestag säße, er könnte Ihnen den Begriff nicht definieren. Glücklicherweise bin ich kein Politiker. Der Begriff der Staatsräson selbst hat ja eine lange Geschichte, eine vormoderne Geschichte, eine absolutistische Geschichte. Und deswegen ist es seltsam, dass er verwendet wird für einen Staat wie die Bundesrepublik, die ja ihre Beziehungen zu Israel auch als Ausweis ihrer Demokratie sieht. Ja? Staatsräson verweist ja auf die dunkle Seite der Macht. Also in der Politikwissenschaft verstehen wir Staatsräson als das, was ein Staat tut, um sich zu reproduzieren, an der Macht zu halten. Es geht also um die Sicherheit des Staates. Ja? Und wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, machen wir eigentlich die Staatsräson Israels zu unserer eigenen. Da gibt es also ein Verwechslungsverhältnis. Also eine Art Angemeindung, die, glaube ich, in dieser Form einzigartig ist, global.
Der Begriff wird sonst in aktuellen Zusammenhängen kaum benutzt, oder? Oder wird er überhaupt nur noch historisch benutzt? Also nur noch, wenn man sozusagen über die Zeiten von Machiavelli redet, auf den er, glaube ich, zurückgeht aus der italienischen Übersetzung. Oder ist es ein Wort, das irgendwie geläufig ist?
Es ist nicht geläufig. Und man fragt sich ja, warum Politikerinnen und Politiker gewisse Begriffe verwenden. Das sind ja andere Maßgaben als in der Wissenschaft. Bei Merkel hatte ich damals unterstellt, dass sie den Begriff so verwandt hat, weil er sehr schwer klingt und irgendwie stark. Ja. Das habe ich mir so gedacht. Ich bin mir jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz sicher. Man muss ja, Sie haben auf den Kontext verwiesen, 2008, worum ging es eigentlich Angela Merkel? Ihr ging es um den Iran und um sein Atomwaffenprogramm. Und die Materialisierung, der Ausdruck der Staatsräson schwimmt eigentlich unter Wasser. Es geht um die U-Boote, die Deutschland seit Ende der 90er Jahre an Israel liefert und die atomar bewaffnet werden können. Die sind also eine Lebensversicherung gegen Iran, eine Zweitschlagsgarantie. Und da ergibt der Begriff der Staatsräson für mich und ich glaube auch für Angela Merkel Sinn. Aber was Sie gerade gesagt haben, ist ja, dass der Begriff jetzt die Politik bezeichnet, die wir aktuell fahren seit dem 7. Oktober und in Bezug auf den Gazakrieg. Und da ist die Bedeutung eine ganz andere.
War sie die Erste, die das Wort so benutzt hat? Hat sie es quasi erfunden in dem Kontext, Merkel?
Joschka Fischer hat den Begriff schon früher verwandt, aber nicht auf Israel bezogen in dieser Art. Die Verwendung Merkel selbst geht zurück auf Rudolf Dressler, SPD-Mitglied und vorher Botschafter in Israel. Und er war Botschafter während der zweiten Intifada, die ja anders als die erste Intifada extrem blutig war. Das ist die Zeit der Selbstmordattentate der Hamas, auch der Al-Aqsa-Brigaden. Und dort prägte Dressler diesen Begriff. Er sagte, dass für uns als Deutsche jede Konfliktlösungsmöglichkeit immer von der Sicherheit Israels, von der Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Israel ausgehen müsste. Und erst wenn Israel sicher ist und wenn wir geholfen haben, Israel sicher zu machen, dann können wir über eine Zwei-Staaten-Lösung etc. reden.
Ist das die Art und Weise, wie wir heute auch den Begriff benutzen?
Das müssten Sie einmal Frau Baerbock fragen oder Herrn Habeck. Ich glaube, dass der Kontext einfach ein anderer geworden ist. Ja? Also diese Attacke der Hamas hat den Konflikt in eine ganz neue Ebene verschoben, ihn existenziell gemacht. Das war wirklich eine eliminatorische Attacke, so kann man es sagen. Und der Krieg, der jetzt in Gaza geführt wird, kann eben auch nicht einfach nur ein Krieg sein gegen Hamas-Kämpfer. Es ist ein Krieg gegen auch eine Gesellschaft. Ja? Das heißt, der Konflikt ist existenziell und in diesem existenziellen Konflikt hängt Deutschland mit drin. Aktuell durch Waffenlieferungen, diplomatische Unterstützung etc., aber eben auch historisch. In dem Buch geht es ja eigentlich um die gesamte Vorgeschichte der deutschen Israel-Politik, die ja in der Nachkriegszeit zum Beispiel viel wichtiger war als heute.
Ja, dann machen wir das. Dann würde ich sagen, dann gehen wir dahin. Also zu der Frage sozusagen, wo dieser Begriff der Staatsräson seinen Ursprung hat, nämlich in der Entwicklung des deutsch-israelischen Verhältnisses nach dem Zweiten Weltkrieg, solange soweit uns das hier nicht einfach den Rahmen dieses Gesprächs sprengt. Deutsche Politiker sprechen ja gerne von einem Wunder, wenn sie dieses Verhältnis beschreiben, dass sozusagen das Land der Täter sich in vergleichsweise kurzer Zeit mit dem Nachfolgestaat der Opfer so gut verstand. War das ein Wunder?
Ich schreibe im Vorwort, dass es Wunder in der Bibel geben mag, aber nicht in der Politik. In der Politik geht es eigentlich um Interessenverhältnisse und Interessenausgleich. Und nichts anderes beobachten wir da. Also natürlich, wenn man die Geschichte nicht beachtet, muss es wie ein Wunder erscheinen. Auf der einen Seite haben wir die Bundesrepublik Deutschland, durchsetzt von Altnazis, aufgebaut auch von den Kräften des alten Regimes. Auf der anderen Seite haben wir Israel, den jüdischen Staat, der zu einem Drittel aus Holocaust-Überlebenden bestand, bei seiner Gründung 48, ja? Und jeder kannte jemanden, der von den Deutschen umgebracht worden ist. Also auf einer rein menschlichen Ebene war dieses Verhältnis vollkommen unmöglich. Und kein Israeli wollte dieses Verhältnis auch. Aber was menschlich unmöglich erscheint, ist staatlich manchmal zwingend und notwendig. Es war sozusagen die israelische Staatsräson, zu sagen, wir machen Beziehungen mit Westdeutschland. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort kann nur eine sehr praktische, eine materielle sein. Es ging um Industriehilfe im Reparationsabkommen, es ging um Finanzhilfe, es ging um Waffenhilfe. Also ein zentrales Argument, das ich aufmache, und das mache nicht ich alleine auf, das kommt aus den Archiven des Auswärtigen Amtes, da erhebe ich das, ist, dass die Bundesrepublik bis etwa 67 der wichtigste Unterstützer Israels war, vor den USA, vor England, vor Frankreich. Und das ist ein Umstand, ich würde sagen ein Fakt, der in der deutschen Debatte gar nicht verhandelt wird. Darum geht es gar nicht. Ja? Aber Deutschland ist für Israel ungemein wichtig historisch. Also einmal in diesem größeren Zusammenhang des Verhältnisses Holocaust-Zionismus, aber auch ganz pragmatisch in seiner Unterstützung.
Warum, glauben Sie, spielt dieser Umstand in der deutschen Debatte und in der deutschen Kenntnis der Situation keine Rolle?
Ich glaube, das ist nicht zufällig. Und ich glaube, es ist auch nicht zufällig, dass es dieses Buch bisher noch nicht in dieser Form gab. Ja? Ich glaube, dass sich Deutschland das Recht erworben hat, so zu reden, wie es redet, wenn es über Israel redet, nämlich über sich selbst. Ich bezeichne das als erkaufte Identitätspolitik. Es geht ja eigentlich um unsere Vergangenheit und unsere Nation in der Gegenwart, unsere Identität. Ja? Und da muss man quasi das aussparen, was diese Debatte und diese Gedankengänge möglich gemacht hat. Und das ist diese konkrete Unterstützung. Also es gibt quasi eine fast schon notwendige Trennung zwischen der eigentlichen Geschichte und der Art und Weise, wie wir über diese Geschichte reden oder eben nicht reden.
Ich habe es in Ihrem Buch gelesen und ich höre Ihnen jetzt zu. Ich verstehe es trotzdem nicht. Es wäre doch eigentlich, ich meine, Sie schreiben ja selber in Ihrem Buch, es wäre doch eigentlich eine Sache, über die man ganz stolz berichten könnte. Und ich muss Ihnen sagen, obwohl ich habe mich nie gezielt mit dem deutsch-israelischen Verhältnis beschäftigt sozusagen, aber halt so wie wir alle vielleicht oder vielleicht ein bisschen mehr, weil ich als Journalist lange gearbeitet habe. Dieser Umstand, dass Deutschland der wichtigste Unterstützer Israels war bis 67, das wusste ich schlicht nicht. Also es war für mich einfach quasi in diesem als Hauptsatz, als Aussage quasi eine neue Information. Und das hat mich gewundert, dass ich sozusagen jahrelang so lesen kann und so, ohne so eine vergleichsweise einfachen Sachverhalt nicht irgendwo erzählt zu bekommen. Das hat mich ehrlich gesagt schon echt sehr erstaunt.
Ja, mich hat das auch erstaunt. Ich glaube, wir haben eine Art Schleier über die Nachkriegszeit gelegt, weil sie auch so peinlich ist, gewisserweise. Ja, ich habe ja gerade gesagt, die Bundesrepublik hätte gar nicht aufgebaut werden können ohne die Integration der gesamten alten Kräfte. Weil das so ist, nicht trotz dessen, weil das so ist, hat Adenauer versucht, diese Reparationspolitik mit Israel einzuläuten. Oft auch gegen seine eigenen Leute, auch gegen den Willen der deutschen Bevölkerungsmehrheit. Ja, das ist wichtig. Also für Konrad Adenauer, der für die Außenpolitik dieses Landes absolut prägend ist, war diese Reparationsleistung an Israel der Pinselstrich zur Westintegration. Also eigentlich ging es immer um deutsche Souveränität und da ging es um, auch ein symbolisches Gut, was wirklich nur Israel Deutschland geben konnte, nämlich diesen Anschein einer weißen Weste, die nicht da war, die nicht hätte da sein können. Und für Israel war das eine große Konzession, für die es was erwarten durfte. Eben Waffen, Industriehilfe und so weiter. Also es ist wirklich ein pragmatischer, harter Deal. Das muss man auch so betonen, um Israel von dem Verdacht zu entlasten, da irgendwie den Deutschen so schnell vergeben zu haben.
Sie reden in Ihrem Buch von drei Phasen dieser Beziehung. Die überschreiben Sie Rehabilitation, Normalisierung und dann eben die dritte Staatsräson. Lassen Sie uns mal bei diesen ersten beiden bleiben. Wie ist gekennzeichnet die Phase der Rehabilitation und wie ist dann gekennzeichnet die Phase der Normalisierung?
Genau, also die Phase der Rehabilitation läutet Konrad Adenauer ein. Ich starte das Buch auch mit diesem berühmten Zitat, wo er sagt, im ZDF Mitte der 60er Jahre, wir mussten Reparationen zahlen, um unser Ansehen wieder zu erlangen. Und jetzt Zitat Adenauer, dürfe man auch die Macht der Juden nicht unterschätzen, auch heute noch. Also es geht, Zitat Ende, es ginge bei Adenauer, das muss man dazu fügen, ja, es ging bei Adenauer um diese Mischung aus Rehabilitation mit diesem Klischee von jüdischer Macht. Ja. Und das kann man wirklich nachverfolgen in den Archiven des Amtes. Wir wissen ja, dass das Amt sehr belastet war. Und dementsprechend ja, etabliert sich auch die Israel Politik. Also das ist die Rehabilitationsphase. Und aus der folgt eigentlich die Normalisierung. Ja, ich meine, wer im Gefängnis war, wer Buße getan hat, der will dann ja wieder normal sein. Also Deutschland wollte Mitte der 60er Jahre wieder normal sein. Und das ist eben auch sehr brutal. Soll ich noch kurz was zum ersten Botschafter
nicht dringend sagen? Dringend, ja, na klar. Genau.
Also die deutsch-israelische Beziehungen sind am wichtigsten bis 1965. Und 65 normalisieren sie sich, quote unquote. Und der erste Botschafter in Israel, Westdeutschland, ist Rolf Pauls. Rolf Pauls war Wehrmachtsoffizier an der Ostfront. Er hat dort einen Arm verloren für sein Vaterland und aber auch das Ritterkreuz gewonnen für seine Dienste. Und diesen Mann wollte Bonn nach Israel schicken. Das war ein brutales Statement, das sagt, so sind wir, akzeptiert uns. Ja? Nix mit Sühne und Büßerhemd und so weiter. Das war nicht der Fall. Okay? Und dieser Rolf Pauls schreibt, dem ist ja gelesen, recht ungeheuerliche Sachen nach Hause. Also er schreibt, dass die Israelis es an Dankbarkeit missen lassen. Wir haben ja so viel für sie getan. Sie sind immer undankbar, wollen immer mehr. Aber letztendlich müssen wir ja was geben, weil Israel ist wichtig für den Westen im Kalten Krieg, im Nahen Osten. Und wieder Zitat, dürfe man ja genau nicht unterschätzen, dass genau in den Medien und so weiter, in den globalen Zentren der Meinungsbildung die Juden diese Macht haben. Ja, Zitat Ende, also ist so irgendwas im Kopf zitiert. Und da haben wir es eben wieder, Normalisierungsbestreben und aber auch Angst vor jüdischem Einfluss. Also sehr krasse Sachen, die man da findet.
Das Wort Normalisierung, was damals ganz normal war, Sie haben es eben gesagt, an 65 bei dem ersten Botschafter, das zitieren Sie da, gibt man ihm das sozusagen mit als Auftrag, die von uns angestrebte Normalisierung des Verhältnisses der Bundesrepublik Deutschland zum israelischen Staat, das ist quasi das Ziel dieser diplomatischen Mission. Dieses Wort würden wir heute nicht mehr benutzen.
Nee, es ist im Gegenteil. Also das heißt ja, also die Entsprechung ist ja im Inneren zu sagen, wir ziehen einen Schlussstrich, jetzt reicht es. Und es reicht auch mit der Aufweitung und so weiter, wir sind wieder normal. Ne? Und heute haben wir ein anderes Verhältnis zwischen Innen und Außen. Ein Absolutionsverhältnis, was mit dem Wort der Staatsräson ja ganz gut umschrieben ist. Ne? Also wir unterstützen Israel, identifizieren uns auch aus Gründen der Vergangenheit, aus Gründen der Vergangenheitsbewältigung. Und anstatt zu vergessen, haben wir einen Erinnerungsfokus gelegt auf den Holocaust und auf Antisemitismus. Ja? Also was damals diese Paarung war, Normalisierung nach innen und nach außen, ist jetzt Staatsräson und neue Erinnerungspolitik. Richard von Weizsäcker hat aus der 85 Erinnerung, also Erlösung durch Erinnerung genannt. Ne? Und das schwingt da auch mit in diesem Wort von der Staatsräson, was ja sehr identitär aufgeladen ist, wie wir eingangs besprochen haben.
Wir kommen dazu natürlich gleich, aber ich würde gerne nochmal bei dieser Normalisierung bleiben, denn Mitte der 80er Jahre gab es ja eine ganz berühmte Debatte zwischen dem Historiker Martin Brossart und dem Historiker Saul Friedländer zu der Frage der Historisierung des Holocaust. Und Brossard hatte einen Aufsatz geschrieben, in dem er die Historisierung des Holocaust fordert. Und Friedländer hat sozusagen sich dagegen gewehrt, aus der Angst, dass Historisierung bedeutet Schlussstrich. So meinte aber Brossard das nicht, jedenfalls hat er gesagt, dass er das so nicht meinte. Er meinte damit Entemotionalisierung und Verwissenschaftlichung. Mhm. Aber eben nicht Schlussstrich im Sinne von, wir hören auf, uns damit zu beschäftigen, sondern wir fangen ganz anders an, uns damit zu beschäftigen, auf eine wissenschaftliche Weise. Und auch dieser, und wenn man das heute liest, denkt man auch, ist erstaunlich, ich meine, es ist jetzt ja auch schon eine Weile her, aber auch diese Termini würde man heute so nicht mehr benutzen. Also wenn jemand heute käme, und der war wirklich ein sehr bekannter Historiker, allerdings nun auch irgendwie vorbelastet seinerseits, weil er auch NSDAP-Mitglied war, aber das waren halt viele in dieser Generation, glaubt man ihm, dass er keinen Schlussstrich will. Trotzdem war sozusagen die Art des Zugriffs eine völlig andere, als wir das heute machen. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, halten Sie das für einen Fortschritt, sozusagen, wie wir uns anders mit dem Thema beschäftigt haben jetzt im Verhältnis dazu? Oder wäre sozusagen dieser Weg dieser Historisierung eigentlich der richtige gewesen? Denn den haben wir ja offensichtlich ja nicht beschritten.
Ja, ich dachte, dass Sie eigentlich auf einen anderen Historikerstreit eingehen würden, den zwischen Habermas und Nolte, den ja Habermas für sich...
Ja, da geht es aber um was anderes.
Genau, entschieden hat. Aber der ist ja prägend für unser Verhältnis zum Holocaust heute, ne? Also nicht Historisierung, nicht Entemotionalisierung, die ja sehr kalt und hart verlangt worden ist, sondern, wie Sie sagen, das Gegenteil, das ist erstmal ein Erinnerungsfortschritt. Also wenn man sich mal vergegenwärtigt, wir gehen zurück zu Adenauer, nur 5% der deutschen Bevölkerung wollten diese Reparation an Israel. Dem Rest war das vollkommen egal. Ja, eigentlich ist ja der Holocaust auch als Wort erst seit Ende der 70er Jahre überhaupt in Deutschland präsent durch diese TV-Serie Holocaust. Und dass sich eben die deutsche Gesellschaft mit der zentralen Untat der NS-Zeit befasst, ist ja auf jeden Fall ein erinnerungspolitischer Fortschritt, der aber abgekoppelt ist von der Israel-Politik, die ja andere Gründe hatte und auch älter ist. Ja? Man könnte jetzt argumentieren, dass wir heute dieses Gedenken wieder in eine Quelle für Nationalstolz verwandelt haben, dass da also eine gewisse dialektische Wandlung stattgefunden hat. Also diese Gefahr sehe ich zumindest. Von wegen, schaut mal auf uns, wir haben die Vergangenheit so toll verarbeitet, wir sind vielleicht wieder normal. Ja, also vielleicht kommt man so zurück zur Normalisierung. Also ich glaube, ein Fortschritt, aber wenn man ihn dann halt verwendet für neuen Nationalismus, ist dann auch der Fortschritt vorbei.
Gut, nun sind die Deutschen stolz auf ihre Erinnerungskultur. Ist ja ein Wort, was es vermutlich auch in keiner anderen Sprache der Welt gibt. Und auf ihre Schuldverarbeitung. Wie sehen Sie das? Haben die Deutschen Grund, da stolz zu sein?
Ich bin skeptisch aufgrund einer sehr großen Leerstelle. Und das ist in der familiären Erinnerung. Das zeigen ja Umfragen über Umfragen, dass eine Mehrheit der, naja, postarischen, sage ich mal, Deutschen glaubt, dass die eigenen Großeltern, Urgroßeltern entweder unschuldig waren oder im Widerstand. Ja? Das glauben sehr, sehr viele.
Stimmt das wirklich?
Ja, das wird geglaubt. Das ist die letzte Umfrage. Habe ich 22 von der Zeit in Auftrag gegeben. Ne? Und da ist eine riesige Leerstelle. Also Götz Ali, der Historiker, schreibt auch davon. Er schreibt davon, dass die Opferidentifikation zwar gut sei, aber dass man von den Opfern nur begrenzt lernen kann. Man lernt mehr, wenn man sich mit den Tätern befasst. Und diese Täter sind nun mal in den Familien, also jetzt natürlich schon in den meisten Fällen länger tot, aber ich glaube, da ist die große Leerstelle und die kann auch nicht ersetzt werden durch ein Wort wie Staatsräson oder durch offizielle Gedenkpolitik. Also ich glaube, da muss in der Bildung viel mehr gemacht werden. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema, das ist, was ich behandelt habe, aber ich glaube, dass Staatsräson, offizielle Erinnerungskultur manchmal auch davon ablenkt, von der Arbeit, die auch oder vielleicht sogar eigentlich getan werden müsste im Familiengedächtnis.
Naja, also als ich Ihr Buch gelesen habe, zu dieser Phase der deutsch-israelischen Geschichte, des deutschen Verhältnisses zur eigenen Vergangenheit, also eben diese 60er, 70er Jahre, da kommt man dann schon an so die Punkte, wo einem so ein bisschen schwindelig wird und man so ein bisschen denkt, so, oh Gott, es ist irgendwie so völlig ohne Ausweg, weil sie zitieren dann Adorno, der sagt, wenn die Deutschen würden dann immerzu über ihre Vergangenheit reden, aber sie tun es in Wahrheit, um die Vergangenheit zu vergessen. Ja, es gibt also eine widersinnige Verbindung zwischen der unbewussten und gar nicht so unbewussten Abwehr von Schuld mit dem Gedanken der Aufarbeitung des Vergangenen. Und dann denkt man natürlich so, ja gut, aber wenn die Leute über die Vergangenheit reden, dann tun sie es, um sie zu vergessen. Und wenn sie nicht drüber reden, tun sie es auch, um zu vergessen. Also was sollen sie denn machen? Also es ist so, wie hätte es anders laufen können, als auf diese komisch verkrampfte, schwiemelige Art und Weise? Es ist ein bisschen leicht, ex post den Leuten zu sagen, also, ihr habt ja das gar nicht richtig ernst gemeint.
Genau, deswegen bin ich ja auch Wissenschaftler, deswegen kann ich das ja so machen. Und natürlich, wenn man Adorno liest, wird man immer froh und hoffnungsgemut. Nein, also, was Adorno da beschreibt, hat ja im Kern den Umstand, dass da etwas passiert ist, mit dem man eigentlich gar nicht fertig werden kann. Es ist zu katastrophal, um eingemeindet zu werden in eine nationale Gedenkkultur. Es sprengt eigentlich den Rahmen jeglicher offizieller Erinnerung. Wir können das, was geschehen ist, nicht so klein machen, als dass man es an der Außenpolitik pressen kann, wie die Staatsräson. Oder an einer Moral der Geschichte. Es ist einfach zu groß, um damit fertig zu werden. Und die Frage ist ja auch dann für den deutschen Staat, ob man überhaupt eine Nation, ein Nationalstaat auf dieser Vergangenheit aufbauen kann. Ja? Also die Bundesrepublik selber ist ja ein Kind des Kalten Krieges. Wir verdanken uns zu einem guten Teil dem Kalten Krieg. Und seitdem beschäftigt Deutschland die Frage, wie man mit dieser Vergangenheit, die nicht zu verarbeiten ist, eigentlich umgeht. Und diese Frage wird immer da bleiben.
Wenn das so wäre, wie Sie es jetzt sagen, wäre es ja gar nicht so schlimm.
Wenn man das sozusagen als ständigen Diskurs in der Öffentlichkeit hat, der nicht zu einer Ressource für neuen Nationalismus wird, dann wäre das gut, ja.
Sie hören den Radio 1 und Freitag Sonnau. Wir sitzen im Literaturhaus, übrigens heute das letzte Mal, mit Daniel Marwetzki und reden über das deutsch-israelische Verhältnis. Nach der Phase der Rehabilitation und der Phase der Normalisierung kommt das, was Sie die Phase der Staatsräson nennen. Ich hätte es vielleicht eher die Phase der Sakralisierung genannt.
Der Titel des Buchs ist ja auch Absolution, Fragezeichen, Israel und die deutsche Staatsräson. Und in diesem Wort Absolution, steckt ja schon diese ja sehr christliche Erlösungshoffnung drin. Und sie wird ja auch von Richard von Weizsäcker genauso formuliert, 85. Ja,
es ist Erlösung, gespenstisch. Also die Zitate, genau, die Sie, ja. Deshalb empfehle ich Ihnen allen, also wenn Sie das Thema überhaupt interessiert, dieses Buch wirklich zu lesen, weil allein die Zitate, die da in diesem Kontext Ihnen präsentiert werden, sind echt gespenstisch und es läuft einem kalt den Rücken runter, weil es so unheimlich ist. Also eben diese berühmte Weizsäcker-Rede, die ja wirklich auch ein Meilenstein der deutschen Nachkriegsgeschichte ist natürlich, hat eben mit diesem christlichen, mit dieser christlichen Konnotation, auch mit dieser christlichen Sinnstiftungskonnotation, bekommt plötzlich einen ganz merkwürdigen Twist. Und ich würde gerne auch vorlesen, das ist für mich die eindrücklichste Stelle in dem Buch, bitte erlauben Sie mir kurz, wenn ich das vorlese, ja, da ist April 2018, Bundestag feiert den 70. Geburtstag Israels und dann sagt Martin Schulz: Indem wir Israel schützen, schützen wir uns selbst vor den Dämonen der Vergangenheit unseres eigenen Volkes. Es ist ein krasser Satz, den ein Politiker im Bundestag eigentlich lieber nicht sagen sollte, weil er verlässt sozusagen komplett die Sphäre, meiner Meinung nach, des Politischen, aber darüber können wir gleich reden. Und die grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt setzt noch einen drauf. Sie hat nämlich gesagt, die Existenz Israels ist unmittelbar verbunden mit der Existenz unseres Landes als freie Demokratie und deswegen unsere Verantwortung. Das Existenzrecht Israels ist unser eigenes.
Genau. Und jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück, wo ich sage...
Oder ganz kurz, es kann doch sein, dass Sie mein Gefühl gar nicht verstehen. Mir wird das gruselig. Ich finde das unheimlich. Also weil ich das Gefühl habe, man verlässt auch den Bereich des Sagbaren oder des darüber Sprechbaren. Also eigentlich geht man in einen Bereich des Unpolitischen. Das ist keine Politik mehr. Weil Politik würde immer bedeuten, dass man spricht und diskutiert und sich zuhört im Rahmen sozusagen des demokratischen Rahmens. Das hier ist reine Religion.
Ja, es gibt Sachen im Buch, die ich gespenstischer finde. Das finde ich vor allem sehr seltsam. Wirklich seltsam. Und ich glaube auch nicht, dass es das anderswo so wirklich gibt. Es ist eine Sakralisierung, da ist eine Art Erlösungshoffnung und es ist eigentlich das Gegenteil zu dem früher propagierten Vergessen. Ja, jetzt wollen wir Erlösung durch diese Identifikation auch. Und was ich hier am allerseltsamsten finde, ist Folgendes. Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer Israels. Ja, Deutschland spielt eine Rolle im aktuellen Gazakrieg. Ja, die haben wir. Über die wird aber gar nicht geredet. Worüber reden Deutsche, wenn sie über Israel reden? Über sich selbst, und zwar ausschließlich. Und das kommt aus diesen Bundestagsdebatten heraus. Es ist wirklich Identitätspolitik, die aufbaut auf diesen Dekaden der Unterstützung. Aber der aktuelle Diskurs ist komplett blind für die eigentliche Verantwortung, die Deutschland hat, und damit auch blind für die Möglichkeiten, eine vielleicht andere Politik auch zu fahren.
Na gut, weil man das offenbar gar nicht will. Das wäre ja, deshalb habe ich ja eben gesagt, deshalb finde ich Ihre Dreiteilung in Rehabilitation, Normalisierung, Staatsräson ja auch so bestechend. Wenn man sagt, Rehabilitation, das versteht man. Da mussten alle erst sozusagen aus der kompletten moralischen Niederlage und erstehen. Und dann kommt sozusagen so ein neues Selbstbewusstsein und der Wunsch nach Normalisierung, nach wieder angenommen werden. Und aus dieser Normalisierung entstehen dann eben diese Historikerdebatten auch der 80er Jahre, die eine Brossard-Friedländer-Debatte, die andere die Habermas-Nolte-Debatte und so, die ja aber eigentlich das Ringen einer offenen Gesellschaft um ihre Vergangenheit zeigen. Und das waren ja irgendwie beides auch konstruktive Debatten. Ja. Egal jetzt, wem man da sozusagen zuneigt. Und aus irgendeinem Grund, und darüber würde ich gerne jetzt mit Ihnen sprechen, hat man diesen Weg verlassen und hat einen anderen Weg eingeschlagen, einen eigentlich der Hermetisierung dieses Themas. Das Thema wurde sozusagen abgeschlossen und eingeschlossen und verkapselt, sakralisiert, zu einem religiösen Thema gemacht, was im Prinzip nicht mehr sagbar und besprechbar ist. Und dadurch hat man sozusagen auch die sich selber der Politikmöglichkeit beraubt, weil das sieht man jetzt ja auch, dass sozusagen, da kommen wir dann gleich stärker vielleicht noch in die Tagespolitik, aber das ist wirklich in der Rückschau fast, man denkt, kein Mensch hätte sich das ausdenken können, dass die Geschichte diesen Weg nimmt, denn es ist eigentlich von allen Wegen der unwahrscheinlichste, finde ich. Oder finden Sie das gar nicht?
Voraussehen ist ohnehin schwer und es ist auch schwer, jetzt das eigentlich zu begreifen, weil wir mittendrin stecken und auch gerade in einer Umbruchsphase da stecken. Also dieser Gaza-Krieg und der 7. Oktober, die müssen etwas ändern, einfach aus dem Umstand heraus, dass Deutschland mittlerweile sich wirklich isoliert, auch global, zusammen mit den USA. Aber von der Art und Weise, wie hier debattiert wird oder eben nicht, ist Deutschland wirklich etwas Besonderes, glaube ich, im globalen Maßstab. Das meine ich nicht unbedingt als Kompliment. Ich habe ja jetzt auch, ich bin Dozent in Hongkong, ich habe in England promoviert. Ich habe das Gefühl, wenn ich nach Deutschland komme, werde ich so ein bisschen in dem Bereich einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, blöder fast, weil wir eigentlich in der Öffentlichkeit fast nur noch mit Slogans hantieren. Es sind Slogans, es sind leere Phrasen, es sind Glaubenssätze, die man sich an den Kopf schlägt, ohne zu diskutieren. Und eigentlich haben wir es mit einer Verlagerung des Israel-Palästina-Konflikts in die öffentliche Sphäre zu tun. Ja? Diejenigen, die Staatsräson rufen, nehmen die israelische Position ein. Die natürlich im Vergleich sehr kleine Pro-Palästina-Fraktion übernimmt den palästinensischen Nationalismus. Und der große Teil der Gesellschaft steht irgendwie dazwischen und fragt sich, was passiert hier eigentlich?
Genau. Erklären Sie es mir erst nochmal, warum? Also ich habe extra jetzt nochmal geguckt. Also Angela Merkel ist ja Mitte der 50er geboren, Scholz Ende der 50er, Habeck und Göring-Eckardt Mitte der 60er, Annalena Baerbock 1980. Das heißt, das sind ja Jahrzehnte, die diese Leute auch alle voneinander trennen. Und trotzdem ist es aber, sind das so zwei Politikergenerationen, von denen wir da reden, die die Geschicke dieses Landes prägen und führen, die sich aus irgendwelchen Gründen darauf geeinigt haben, dieses Thema auf diese Weise zu fassen. Können Sie mir erklären, warum?
Ich glaube, alle, die von Ihnen genannten, sind protestantisch, oder? Vielleicht steckt da ja was drin. Ne? Diese postchristliche Erlösungshoffnung. Vielleicht ist da was dran.
Sie meinen, Helmut Kohl wäre das nicht passiert?
Ihm ist es tatsächlich nicht passiert. Er war ja ein eiskalter Normalisierer. Ne? Hat dann einen Schreck gekriegt und dann, genau, doch Waffen geliefert und so weiter. Nee, es ist wie immer ein größerer struktureller Kontext. Ich glaube, wir müssen auf diesen Umbruch gucken nach dem Kalten Krieg und der Wiedervereinigung.
Ganz kurz, ich meine, vielleicht haben Sie da nur einen Witz gemacht, aber lassen Sie uns dabei bleiben. Ja. Meinen Sie das ernst, dass sozusagen das protestantische Pfarrhaus hier zuständig ist? Das ist ja in Deutschland an vielerlei Orten der Geschichte wirksam geworden. Hier auch? Mhm. Also im Ernst jetzt, ohne Witz?
Ja, also bei den Grünen sowieso, aber auch, glaube ich, bei Angela Merkel. Und für sie ist auch, sie ist doch eine Protestantin.
Na klar,
Vater ich irre mich jetzt nicht. Okay, ja, der Vater sehr gut, ja, das wäre total peinlich.
Ja, klar.
Genau. Und, aber für sie ist auch, für sie ist ja auch Israel ein Ausweis des Westens. Ne? Also als Ostkind ist die Israel-Solidarität ein Ausweis westdeutscher Politik. Aber ich glaube, wie immer gehen hier Individualität und der Kontext miteinander einher. Also wann fängt das denn an, dass man diese Politik fährt nach der Wiedervereinigung? Was bedeutet Wiedervereinigung? Es bedeutet, dass Deutschland wieder die größte Macht in Europa ist. Das finden die Nachbarn nicht gut. Das macht ihnen Angst. In dieser Situation muss man signalisieren, dass man immer noch zum Westen gehört, zur NATO gehört und demokratisch ist und bleibt. Ja? Und die Israel-Politik ist ein Ausweis dessen. Auch in Israel hat man sich gefürchtet vor dem wiedervereinigten Deutschland. Dann kommt noch der War on Terror mit seinem Zivilisationsdiskurs hinzu. Dann kommt die Veränderung in der deutschen Erinnerungslandschaft hinzu. Also sind einige Faktoren, die da ineinander greifen, dass wir jetzt dieses seltsame Wort von der Staatsräson mitten im Raum stehen haben, das übrigens sehr viele loswerden wollen. Also im Auswärtigen Amt, in den Thinktanks wird darüber ja viel diskutiert.
Ja, ich
hinter den Kulissen. Ne?
Ich habe gerade gesehen.
Es ist nicht mehr, es ist, also es liegt halt, genau, es ist halt einer naja, besseren Außenpolitik nicht unbedingt dienlich. Und meine Vorhersage wäre, man soll ja keine Vorhersagen machen als Politikwissenschaftler, dass es um den Begriff leiser werden wird. Statt laut.
Ja, aber das Interessante ist ja, wenn er einmal da ist, kommst du davon natürlich nicht weg, weil wie der israelische Botschafter oder wie der Springer Verlag oder so, man jederzeit sozusagen sich darauf beziehen kann. Ja. Man kann immer sagen, aber es hat doch die Kanzlerin gesagt und es hat Olaf Scholz gesagt und es hat Frau Baerbock gesagt. Der Begriff wurde jetzt ja so viel benutzt. Und ich habe jetzt gerade geguckt, hier auch in der Vorbereitung im Februar 24 hat eben so ein Think Tank-Mensch in der Zeit, Thorsten Benner heißt der, einen großen Aufsatz darüber geschrieben, wie kontraproduktiv und unvernünftig und gefährlich geradezu dieses Wort ist und das aus einer rein, ja, aber eben aus einer rein wissenschaftlichen Sicht sozusagen, man gut daran täte, sich von diesem Wort zu befreien, weil es nirgendwo hinführt. Und übrigens, Helmut Schmidt hat seinerzeit auch gesagt, dass er das für eine Riesentorheit von Angela Merkel gehalten hat. Und das fand ich ganz interessant, weil Helmut Schmidt ist ja so eine Art Überfigur der Bundesrepublik und gerade auch bei so einem linksliberalen intellektuellen Milieu, was ist praktisch so der einzige echte Elder Statesman, den Deutschland je hatte, war praktisch Helmut Schmidt. Der hatte da eine ganz klare Haltung zu dieser Frage. Und in dieser einen Frage haben die Leute das aber komplett ausgeblendet. Das ist so als da haben dann gedacht, na gut, der war alt und war auch selber im Krieg und das löschen wir mal, diese Aussage von ihm. Dabei wird er sich dabei schon was gedacht haben. Also worauf ich hinaus will, ist, da wäre ich pessimistischer als Sie. Ich glaube, ein Wort, was so stark ist und eine so unbestimmte Bedeutung hat, das ist das Entscheidende daran, kriegst du nie wieder weg. Also nie, weiß ich nicht, aber erstmal nicht.
Ja, da sind zwei Sachen. Also der Artikel von dem Thorsten Benner, da geht es, ich glaube, ihm geht es um eine, naja, agilere Außenpolitik. Darum geht es ihm, ja? Dieses große Wort, diesen Mühlstein loszuwerden. Ich glaube, darum ging es auch Helmut Schmidt. Ja, eigentlich um deutsche nationale Selbstbehauptung, auch im Nahen Osten, eine freiere Außenpolitik. Ja? Aber in diesem Begriff der Staatsräson sind ja eigentlich zwei Sachen drin. Der ist komplett freiwillig gewählt, weil er nicht nur außenpolitisch ist, sondern auch nationalistisch oder identitätspolitisch. Es geht ja wirklich in dem Begriff um deutsche Identität. Und in diesem Begriff gehen halt diese beiden Sachen zusammen. Außenpolitik und, ja, populäres Wort dieser Tage, Identitätspolitik. Und das führt zu einer gewissen Starrheit, aber es führt ja auch zu einem Nutzen, ne, einem identitätspolitischen Nutzen für die deutsche politische Klasse. Und dieser Nutzen steht gerade in Frage. Und deswegen ist der Begriff in der Diskussion.
Genau, ich meine, wir haben so ja angefangen mit dem Widerspruch, der entsteht zwischen dem Begriff der Staatsräson und dem internationalen Recht. Also das ist ja, da bekommt man praktisch Mitleid jetzt mit Frau Baerbock, die einerseits sozusagen durch die Welt reist und sagt, wir brauchen das internationale Recht und wir verteidigen die regelbasierte Ordnung gegen die Russen in der Ukraine und gegen die Chinesen im chinesischen Meer und so weiter. Und dann kommen sozusagen diese Institutionen, die diese regelbasierte Ordnung ja repräsentieren, wie keine anderen, nämlich diese Institution in Den Haag, und fordern im Prinzip indirekt von Deutschland, also Deutschland ist ja kein Adressat, aber in der Konsequenz fordern sie von Deutschland ein Überdenken der eigenen Haltung zu Israel. Und dann verstummt die deutsche Politik oder sagt so, ja, einerseits, andererseits und wir wissen nicht mehr und so. Und ich sage Ihnen, ich finde es ganz spannend, weil der Kollege Nikolaus Blome, mit dem ich mich ja viel auseinandersetze, der jetzt bei RTL Politikchef ist, der ist echt ein kluger Kopf und auch wirklich kein Rechter und gar nichts in Wahrheit. Der sagt, wenn ich die Wahl habe zwischen der israelischen Staatsräson und Den Haag, entscheide ich mich für Israel. Dann steigen wir halt aus dem internationalen Gerichtshof. Und das meint er auch genauso. Man sagt so, ach so, okay, das ist jetzt aber eine ganz schöne Abkehr von, auch von Prinzipien. Und dass es sozusagen dazu kommen konnte, zu diesem Konflikt, ist ja fast tragisch, oder?
Das ist sehr schlecht, auf jeden Fall. Die Frage ist, was tut man jetzt? Ist es überhaupt auflösbar? Die Fehler wurden ja vorher gemacht, ne? Und die Fehler liegen eigentlich darin, dass man es verpasst hat, nicht heute, aber gestern, die friedensbereiten Kräfte auf beiden Seiten zu fördern. Stattdessen hat man diesen Konflikt, wie er ist, in seiner Machtasymmetrie mit befeuert. Und jetzt haben wir eines der Resultate. Und ja, das ist tatsächlich die Wahl, vor der Deutschland steht. Annalena Baerbock versucht es zu überbrücken, auch rhetorisch. Darum beneide ich sie nicht. Aber ich glaube, die Tendenz geht ja schon dahin, ein Ende der Offensive in Rafah zum Beispiel zu fordern und auf eine politische Lösung des Konflikts irgendwie hinzuarbeiten.
Deborah Feldmann, die hier heute Abend auch sitzt im Publikum, hat in der berühmten Sendung mit Markus Lanz seinerzeit gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es nur eine einzige legitime Lehre aus dem Holocaust gibt und das ist die absolute bedingungslose Verteidigung der Menschenrechte für alle, Punkt. Ich frage jetzt nochmal, warum haben die Deutschen nicht diese Lehre aus dem Holocaust gezogen? Hätte man ja machen können.
Weil ich nicht glaube, dass Außenpolitik eine Antwort auf diese Frage ist. Also ich glaube nicht, dass Außenpolitik gemacht wird mit Blick auf die Frage, was ist die richtige Lehre aus unserer Vergangenheit. Es geht in Außenpolitik um Interessen. Darum ging es Adenauer. Es ging darum, den deutschen Namen wieder reinzuwaschen. Ja, das war sein Interesse. Danach ging es um Normalisierung. Heute geht es auch um den Ausweis deutscher Demokratie, deutschen Liberalismus und dem Versuch einer Identität auf dem Unmöglichen aufzubauen. Ja, also ich glaube nicht, dass die Annahme hinter der Frage, die kaufe ich Ihnen so nicht ab. Ich glaube nicht, dass so Außenpolitik gemacht wird.
Aber
und
haben
dass
wir das
die
nicht
deutsche
gemacht?
Außenpolitik ja eigentlich natürlich Menschenrechte überall achten sollte, das finde ich als privater Bürger auch. Das sehe ich so, das muss so sein.
Aber wäre das nicht die einzige? Weil Sie haben es jetzt ja eben mehrmals gesagt und jetzt auch nochmal. Eine deutsche Identität aufzubauen nach dem Holocaust ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja.
Und meine Antwort wäre, ja, und der einzige Weg ist der, den Deborah Feldmann formuliert. Das ist sozusagen, das ist die Antwort. Das wäre die Antwort zu sagen, weil wir das sozusagen erlebt haben und gemacht haben als Täter, kann die einzige Antwort nur diese sein. Das ist von jetzt ab sozusagen, das ist unsere Staatsräson. Das finde ich ehrlich gesagt, dann würde ich sagen, dann funktioniert das sozusagen. Das ist für mich eine schlüssige Geschichte.
Ich bin mir relativ sicher, dass Annalena Baerbock dem gar nicht widersprechen würde. Ja? Und sie würde sagen, zuerst muss die Hamas aus der Welt geschafft werden. Und ich kann diesen Wunsch sehr gut verstehen. Und danach reden wir über zwei Staaten. Ja? Was wir nur jetzt sehen, ist, dass das nicht funktioniert. Dieser Krieg beendet er vernichtet die Hamas nicht und er befreit die Geiseln nicht. Wir sind also quasi mitgefangen in einem potenziell endlosen Krieg. Ja, aber ich glaube, dass diese Lehre, dass jetzt ein Habeck, eine Baerbock dem gar nicht widersprechen würden.
Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitagssalon und wir sitzen hier mit Daniel Malwetzki und reden über das deutsch-israelische Verhältnis und den Begriff der Staatsräson, den schwierigen, und widmen vielleicht die letzten Minuten, die wir noch haben, der Frage, Herr Malwetzki, die Sie eben schon gesagt haben, dass Sie darüber nicht sprechen wollen, weil Sie als Politikwissenschaftler keine Lust haben, nach vorne zu gucken. Ich bitte Sie jetzt aber trotzdem, das zu tun.
Machen wir das.
Wie geht das denn weiter? Ich meine jetzt nicht der Nahostkonflikt, das finde ich jetzt Quatsch, sondern die deutsche Haltung in diesem Konflikt? Wie ist die sozusagen politisch operationalisierbar künftig?
Also wer wissen will, wie sich Deutschland entscheidet, muss nach Washington gucken. Ja? Also ich glaube, dass Deutschland der amerikanischen Ostpolitik nachfolgt. Das kann man also seit dem 7. Oktober sehr stark so beobachten. Das heißt, die deutsche Außenpolitik ist selbst abhängig von der amerikanischen und auch dem, was die arabischen Nachbarstaaten machen. Ich glaube nicht, dass Deutschland von sich aus sagt, das und das ist jetzt eine Friedenslösung und die müssen wir jetzt so und so durchsetzen. Das glaube ich nicht. Das heißt, man ist da so ein bisschen im Fahrwasser der USA.
Also es gibt gar keine eigene deutsche Politik.
Ich glaube, jetzt aktuell sind es wirklich Deutschland und die USA, die zusammen diese Politik machen. Und Deutschland folgt natürlich. Es ist auch eine transatlantische Politik. Also ich glaube, Joe Biden ist immer noch wichtiger.
Und wenn Trump kommt und sozusagen das Schwergewicht oder das Augenmerk der Leute, die eine regelbasierte Ordnung wollen, von Amerika weg zu Europa kommt, was sollen die Deutschen dann machen? Denn in Europa können sie sich ja bei dem Thema nicht dauernd verstecken und sagen, da müssen wir erst nochmal drüber nachdenken. Und
naja, ich wäre auch für eine geeinte europäische Politik und auch für eine deutsch-französische Politik. Dafür wäre ich zu haben. Und Sie reden von Vorhersagen. Ich kann nicht vorhersagen, was passiert, wenn Trump an die Macht kommt. Ich glaube, wohin wir uns wirklich bewegen, ist eine sehr rohe Weltordnung, wo diese Rede von der Regelbasiertheit, vom Liberalismus, von den allermeisten Ländern dieser Welt eigentlich nur als Übertünchung, als Maskerade harter Interessenpolitik gesehen wird. Das sehe ich so in Hongkong. Ich lehre in Hongkong. Und das ist eine Stadt, die eine Demokratiebewegung hatte. Diese Bewegung wurde zerstört. Und diese Studentinnen, die ich jetzt unterrichte, sind sehr, sehr zynisch geworden, was diese Begrifflichkeiten angeht. Und ich glaube, da bewegen wir uns hin. Und Deutschland ist auch so ein bisschen gefangen in dieser, Rede für sich selbst, dieser selbstzentrierten Rede von dieser regelbasierten Weltordnung, die aber ja so gar nicht mehr existiert. Also die glaubt uns ja auch keiner.
Naja, aber diese Institutionen im Haag haben ja wahrscheinlich diese Entscheidungen auch deshalb getroffen, weil der Westen gar nicht so sehr der Adressat ist, sondern tatsächlich der sogenannte globale Süden und eine Weltöffentlichkeit, die um die Idee der regelbasierten Weltordnung noch glaubhaft halten zu wollen, auch ein Signal brauchte, dass man sagt, notfalls, im Zweifelsfall, wenden wir diese Prinzipien auch gegen, in Anführungsstrichen, unsere eigenen Leute an.
Genau, und das ist ja der Test. Geht es wirklich um diese Regeln? Geht es wirklich um diese Verrechtlichung der Welt? Oder ist im Endeffekt alles Hegemonialpolitik? Ja, das ist eigentlich die Wahl, vor der wir gerade stehen. Und das ist auch die Wahl, vor der die deutsche Außenpolitik steht. Und deswegen ist es so interessant zu sehen, was genau diese Politik machen wird.
Ist ja interessant.
Aber ich glaube, sie wird sich in Richtung ihres Kollegen Blume entscheiden.
Gegen diese regelbasierte Weltordnung?
Ich kann mir das so vorstellen, ja. Aber ganz im Ernst, es ist wirklich, wir sind wirklich in einer neuen Situation. Ich glaube, dass für die USA, für Deutschland es schon wichtig wäre, dass Netanyahu geht. Also ich glaube auch dieser Versuch eines Strafbefehls ist nicht ganz zufällig auch gegen Netanyahu gerichtet. Ich glaube, man wäre in Berlin auch sehr froh, wenn er weg wäre. Eine neue Regierung, die den Krieg erstmal beendet, Verhandlungen, die Geiseln freikriegt und dann schauen wir mal. Ja? Also das ist, glaube ich, schon die aktuelle Position, aber man kann eben auch den Konflikt nicht mehr steuern. Also dieser Gedanke aus dem Kalten Krieg, dass die USA und die westlichen Mächte ihre Klienten steuern könnten, der ist vielleicht noch da, aber der ist falsch. Ja? Also diese lokale Dynamik, dieser Krieg, der ist von außen auch ganz schwer steuerbar. Deswegen ist es auch schwer zu sagen, was eine richtige Politik sein sollte, weil diese Steuerungsmöglichkeit, diese Macht gar nicht so da ist.
Warum reden die deutschen Politiker immer noch von der Zwei-Staaten-Lösung?
Wovon sollten sie sonst reden? Das ist die Antwort. Ich habe ja selber auch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet in Ost-Jerusalem. Und ich kann Ihnen sagen, dass Deutschland sehr investiert ist finanziell in diese Zwei-Staaten-Lösung. Also die Autonomiebehörde in der Westbank, im Westjordanland, wurde mit deutschen Geldern aufgebaut. Deutsche Stiftungen sind aktiv, deutsche Entwicklungsbehörden sind aktiv. Ja, also Israel wurde und wird sehr stark unterstützt, aber auch die Autonomiebehörde wird finanziell unterstützt. Also Deutschland ist persönlich quasi investiert in diese Lösung, die aber seit dem Jahr 2000 eigentlich tot ist. Und man schiebt sie ein wenig faul wie eine Chimäre vor sich her, weil man sich sonst mit der Realität befassen müsste und die ist zu kompliziert. Also wir haben es eigentlich seit 24 Jahren mit einer organisierten Realitätsverweigerung in der deutschen Nahostpolitik zu tun.
Herr Mawetzki, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, das für mich so ratlos endet, wie es begonnen hat. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich empfehle wirklich allen Leuten Ihr Buch, weil ich in dem Buch Sachen verstanden habe, die mir vorher so nicht klar waren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke.
Danke für die Einladung.
Und wir verabschieden uns hier jetzt an der Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio zu Hause. Normalerweise sage ich immer, wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie nächstes Mal her. Das tue ich diesmal nicht, denn wir verlassen diese gastlichen Hallen hier, diesen schönen stoffbespannten, holzgetäfelten Kaminsaal im Literaturhaus in der Fasanenstraße, weil hier nämlich demnächst alles geschlossen werden wird. Hier wird renoviert, alles muss raus, nichts bleibt drin und unser kleiner Wanderzirkus Schniff begibt sich wieder auf Reisen. Und wer weiß, von wo wir Sie das nächste Mal begrüßen nach dem Sommer. Bis dahin, danke und tschüss.
Radio 1.